Quarantimes, die Nachtschau. Emanzipatorisches und Widerständiges in Zeiten der Krone. Heute zum Thema Kali. Ich bin Trailer Sparks und ihr hört FSK auf 93,0 FM im Hamburger Stadtgebiet oder auf fsk-hh.org im Livestream, das freie Senderkombinat. Kali. So Wikipedia, Sanskrit, wörtlich die Schwarze, ist im Hinduismus eine bedeutende Göttin des Todes und der Zerstörung, aber auch der Erneuerung. In der indischen Mythologie stellt sie eine Verkörperung des Zornes der Durga dar, aus deren Stirn sie entsprungen und dann das Weltall mit ihrem schrecklichen Brüllen erfüllt haben soll. In anderen Mythen ist sie die dunkle Seite Parvatis und eine der Mahavidyas. Kali gilt im Volksglauben der Hindus als eine der wenigen Göttinnen, die Wünsche erfüllen können. Viele Texte beschreiben Kali als unabhängig von einer männlichen Gottheit. Wenn eine solche jedoch erscheint, ist es Shiva, als dessen Gefährtin oder Ehefrau sie ihn zu wildem, unzivilisiertem Verhalten anstiftet. Viele Bilder zeigen, wie sie auf Shiva tanzt oder steht, denn im Mythos wird erzählt, einst habe Kali trunken vom Blut ihrer Feinde auf dem Schlachtfeld triumphierend getanzt und um ihr Toben zu stoppen, habe Shiva sich hingelegt wie eine Leiche. Erst als Kali auf ihm tanzte, habe sie ihren Gemahl erkannt und angehalten. Vor Schreck und Scham über ihr Verhalten habe sie die Zunge rausgestreckt. Auf einer anderen Bedeutungsebene drückt das Bild der Kali auf dem leblosen Körper ganz deutlich ihre Überlegenheit aus. Sie ist Shakti. Das bedeutet Energie, der dynamische Aspekt Shivas. Shiva ohne Kali ist Shava, so eine gängige Redensart bei ihren Verehrern. Sanskrit Shava heißt leblos und Leichnam. Letztlich aber sind Shiva und Kali eine untrennbare Einheit. Tantrische Werke zeigen sie in Liebesvereinigung als Elternpaar des Universums. In einem weiteren Symbol ist es Shiva als Kind, der ihre mütterliche Seite weckt. Im Tantra wird der abgeschlagene Kopf als Symbol für die Befreiung von der Ego-Idee, der Identifikation mit dem vergänglichen Leib interpretiert. Ja, guten Morgen zu einer kleinen Runde random indische Hindu-Gottheiten hier mit Trailer Sparks. Ich bin auf das Bild mit Kali nicht gekommen, weil ich eine seltsame Faszination mit Hinduismus habe oder gar, weil mir Religion mega wichtig wäre, sondern weil ich sie genauso wie alles andere auch als Teil der menschlichen Kultur und deswegen als auseinanderbar und wieder neu zusammen assoziierbar verstehe. Tatsächlich heißt die Katze einer guten Freundin von mir Kali und gleichzeitig ist auch Kali ein Hashtag, der in der letzten Woche die Runde gemacht hat, denn Kali ist auch diesmal mit C geschrieben, eine Stadt in Kolumbien. Soweit also mal wieder meine übergreifenden Zusammenhänge. Ich bin aber auch auf Kali gekommen, weil es dieses eine Bild gibt, was ich auch in einem besetzten Haus in Hamburg mal gesehen habe und was quasi so seine Runde gemacht hat und was mich sehr doll an das Bild von Kali eigentlich erinnert hat. Und lustigerweise hat Crime Think letzte Woche ein Plakat veröffentlicht, auf dem dieses Bild vorkommt. Und zwar heißt das Plakat Life is an ecstatic intercourse between destruction and creation. Also das Leben ist ein ekstatischer Intercourse, naja. Eine Vermengung, eine Vermischung, meist sexuell gemeint, zwischen Zerstörung und Kreation, also das, wofür auch Kali steht. Und das Bild ist eins, was in der Mitte geteilt ist, links. Und quasi, also es ist quasi eine weiblich gelesene Figur, von mir weiblich gelesen. Und die ist auch in der Mitte zweigeteilt. Und ihre linke Hälfte, aus meiner Perspektive, ist ganz in Schwarz gekleidet, mit Hassi und trägt einen Molly in der Hand und in der Hintergrund sieht man brennende McDonald's, Shell, Playboys, Polizeigebäude, Kneste. Und auf der rechten Seite trägt sie ein zerrissenes T-Shirt, auf dem man ein Circle A erkennen kann. Und in ihrer Hand ein Bündel Karotten. Und im Hintergrund sieht eins einen Squad und Leute, die darauf tanzen und die schwarze Flagge wehen und Banner, die runterhängen und einen Garten und eine Feuertonne und einen Baum, der belebt wird. Und es geht also quasi auch mit diesem Plakat und mit Kali eigentlich darum, um etwas, ja, was auf eine Art auch eine uranarchistische Idee ist und worin ja auch viel der inneranarchistischen Kämpfe oder Auseinandersetzungen bestehen, aus diesem Widerspruch zwischen Erschaffen und Zerstören, aus diesem Willen, Dinge kaputt zu machen, weil eins weiß, dass nur so Dinge erschaffen werden können, oder aus diesem Willen, Dinge zu erschaffen, weil eins weiß, dass nur so das Alte kaputt gemacht werden kann, also aus diesem zweischneidigen Schwert. Und das fand ich irgendwie ein schönes Bild und deswegen fand ich eigentlich auch diese Göttin Kali ein ganz passendes Bild. Und eigentlich besteht auch in all dem die ganze Auseinandersetzung zwischen Inzus und quasi Syndikalisten als radikal anderer Seite dazu, ist ja eigentlich auch genau das. Geht es darum, kaputt zu machen und die Freude darin zu finden, kaputt zu machen und nur in diesem Moment zu sein? Oder geht es darum, was aufzubauen und darauf hinzuarbeiten und länger daran zu denken? Und ich glaube eben, this is Trailer Sparks preaching. It's both. It's just both. Genau. Und in diesem Text, den Crime Think veröffentlicht hat zu dem Poster, ist auch ein Teil eines Interviews mit Durruti aus dem Jahr 1936, also dem spanisch-katalonischen Anarchisten Buenaventura Durruti, abgedruckt. Ich habe das noch auf Deutsch gesucht und ich habe einen Ausschnitt, also einen einzigen Satz gibt es von diesem Interview, was ich auf Deutsch gefunden habe, aber eigentlich das Gesamte habe ich jetzt erstmal nur auf Englisch gefunden, auch in der Anarchist Library. Und deswegen werde ich das nicht auf Deutsch vorlesen und auch nicht das Ganze, sondern wirklich nur diesen Ausschnitt. Also den einzigen Satz, den ich auf Deutsch gefunden habe, war: Wir tragen eine neue Welt in unseren Herzen. Aber ich fange mal ganz am Anfang an, von diesem Teil, der in dem Crime Think Text zu dem Kali-Poster drin ist. The masses are in arms. The army does not count any longer. There are two camps, civilians who fight for freedom and civilians who are rebels and fascists. All the workers in Spain know that if fascism triumphs, it will be famine and slavery. But the fascists also know what is in store for them when they are beaten. That is why the struggle is implacable and relentless. For us, it is a question of crushing fascism, wiping it out and sweeping it away so that it can never rear its head again in Spain. We are determined to finish with fascism, once and for all. Yes, and in spite of the government, he added grimly. Why do you say in spite of the government? Is not this government fighting the fascist rebellion? I asked with some amazement. No government in the world fights fascism to the death. When the bourgeoisie sees power slipping from its grasp, it has recourse to fascism to maintain itself. The liberal government of Spain could have rendered the fascist elements powerless long ago, Durruti went on. Instead, it temporized and compromised and dallied. Even now, at this moment, there are men in this government who want to go easy with the rebels. You never can tell, you know. He laughed. The present government might yet need these rebellious forces to crush the workers' movement. Can you win alone? I asked the burning question point blank. Durruti did not answer. He stroked his chin. His eyes glowed. You will be sitting on top of a pile of ruins, even if you are victorious, I ventured to break his reverie. We have always lived in slums and holes in the wall, he said quietly. We will know how to accommodate ourselves for a time. For, you must not forget, We can also build these places and cities here in Spain and in America and everywhere. We, the workers, we can build others to take their place and better ones. We are not in the least afraid of ruins. We are going to inherit the earth. There is not the slightest doubt about that. The bourgeoisie might blast and ruin its own world before it leaves the stage of history. We carry a new world here, in our hearts, he said in a hoarse whisper and added, that world is growing in this minute. Und irgendwie rühren mich diese Worte immer noch so und sie sind auf irgendeine Art auch immer noch so wahr. Gerade auch der Teil über den Faschismus, den ich für euch, liebe Hyrixis, noch mal kurz auf Deutsch zusammenfasse. Es geht eigentlich darum, dass Dorothee sagt, kein Staat wird jemals Faschismus bis zum Tode bekämpfen, denn wenn die Bourgeoisie sieht, dass sie an Kraft und Macht verliert, dann geht sie zurück zum Faschismus, um sich selbst aufrechtzuerhalten. Und dann kommen ein paar Worte über die liberale Regierung Spanien, die die faschistischen Elemente schon längst hätte machtlos machen können. Aber das haben sie halt nicht gemacht, sondern sie wollten immer wieder mit ihnen in möglichst gutem Licht und in möglichst guter Verbindung stehen für den Fall, dass es einen wirklichen Aufstand der ArbeiterInnen geben würde. Nun gibt es natürlich zeitgemäße Kritik an diesem Interview. Ich glaube nicht an sowas wie eine ArbeiterInnenklasse in dem Sinne als die revolutionäre Klasse. Ich glaube, das ist etwas, was wir uns... aber ich habe ja schon öfter über Klasse gesprochen, wo wir ein bisschen davon weggehen können. Was ich aber glaube, ist, dass es tatsächlich genug Menschen gibt, die keinen Bock auf Faschismus haben und die auch keinen Bock auf autoritäres Regime haben und auch keinen Bock auf die Armut, in der sie gegenwärtig gefangen sind. Und zwar wirklich gefangen. Und dass es tatsächlich für eine Aufrechterhaltung des Status quo, wenn nicht sogar für eine Ausweitung einer autoritären Herrschaft, sehr von Vorteil sein kann, faschistisch, in Anführungszeichen rebellische Elemente, an der Hand zu haben. Weil was sie ja letzten Endes wollen, ist eben eine Aufrechterhaltung des Status quo und eine Ausweitung der Autorität und Autoritäten. Und somit eine Unterdrückung der Möglichkeit einer, Anführungszeichen, wirklichen Schlusszeichen Revolution. Das heißt, eine Überwindung von Staat, Kapital, Patriarchat, White Supremacy and all this other shit, man. Oh yeah. Kali, also Chaos auf eine Art. Irgendwie diese Anziehung zwischen Zerstörung und Erschaffung. Dieser Moment, dieser eine Bruchpunkt, in dem alles zusammenläuft. Und es ist nicht ein Moment in der Zeit, auf den hingearbeitet werden kann, sondern es sind immer verschiedene Handlungen, die in uns beiden wohnen. Also in mir und in mir. Die Zerstörung und die Erschaffung, die jederzeit aus jedix von uns ausbrechen können und vielleicht auch wollen. Quarantimes, die Nachtschau. Emanzipatorisches und Widerständiges in Zeiten der Krone. Heute Kali. Ich bin Trailer Sparks und ihr hört das freie Senderkombinat. Diese Sendung mit diesem Thema und auch mit dem vorhergegangenen Zitat von Buenaventura Durruti hängt für mich auch sehr stark mit dem morgigen 8. Mai zusammen, von dem natürlich immer die Rede ist als Tag der Befreiung des Faschismus. Nun ist es, ehrlich gesagt, weiß ich aus dem Kopf nicht, wie viele Jahre her, aber viele. Und ich sehe, naja, ich würde gerne schwarz sehen, aber halt nicht diese Art von schwarz. Ich sehe dunkle Zeiten um uns herum und das schon seit einer Weile. Und ich habe bereits, glaube ich, am 8. Mai vor einem Jahr, ah Moment, da war doch was, ja. Zum 8. Mai vor einem Jahr wurde ursprünglich nämlich zum Tag des Zorns ausgerufen. Ich weiß nicht, ob einige von euch sich noch daran erinnern können, aber das war die Idee quasi, einen Migrantifa-Tag zu erschaffen, um quasi diesen 8. Mai auch zu nützen und ihn in die Gegenwart zu übertragen von verschiedenen migrantischen Gruppierungen getragen. Dieser wurde dann aufgrund der aus freshly ausgebrochenen Corona-Pandemie ein bisschen zurückgefahren. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es genau um diesen Tag des Zorns steht. Aber es gab auf jeden Fall letztes Jahr einige Aktionen in Berlin und in Hamburg zumindest, an die ich mich noch erinnern kann. Und ich fände eigentlich es ganz schön, diese Tradition des Tag des Zorns anstatt der Tag der Befreiung weiterzuführen. Genau, weil, wie euch ja schon aufgefallen ist, bestimmt stehe ich so ein bisschen auf historische Bezugnahmen, aber ganz besonders geil finde ich es eigentlich, dann eine eigene Version und einen eigenen Feiertag daraus zu machen, weswegen mir die Idee des Tag des Zorns besonders gut gefallen hat, ebenso weil er ursprünglich mit einer Idee von einem migrantischen Generalstreik verknüpft war. Und ich immer noch daran glaube, dass der Generalstreik oder zumindest der Versuch eines Generalstreikes gar keine so schlechte Idee ist. Gerade auch in Zeiten wie diesen, in denen der Generalstreik wahrscheinlich auch zu Hause stattfindet. Oder halt, wenn er von einer Migrantifa auskommt, gerade auch nicht. Denn wenn wir wissen, wer in den sogenannten systemrelevanten und meistens unterbezahlten Kackberufen arbeitet, dann sind das nicht weiße deutsche Mittelschichtskinder. So viel erstmal zum 8. Mai und dieser Idee, dass es kein Vergeben und kein Vergessen geben kann und den Zusammenhängen, also auch von meiner Seite zu den Worten eines älteren Anarchisten. Nun gibt es leider einen sehr viel traurigeren Grund, weswegen diese Sendung auch Cali heißt. Und zwar ist Cali eine Stadt in Kolumbien und ich weiß nicht, also wer die Nachrichten verfolgt hat in den letzten Tagen, die Dinge in Kolumbien gehen gerade in eine sehr bedenkliche Richtung, aber gleichzeitig auch nicht in eine, die mich sehr überrascht, nicht von Kolumbien und eigentlich von keinem Staat, in dem wir gegenwärtig leben, da wir in Kolumbien gab es ja schon im September quasi einen Aufstand. Ich glaube, darüber habe ich auch berichtet oder zumindest habe ich davon gelesen und bin mir sicher, dass ich irgendjemandem davon erzählt habe und wem, wenn nicht euch, liebe Hyrixis, gegen Polizeigewalt. Und jetzt ist es, wie so oft, in sehr vielen Staaten und in sehr vielen Zeiten und in sehr vielen Geografien der Aufstand gegen eine Steuererhöhung. Jawohl! Und aus diesem Aufstand gegen die Steuererhöhung ist leider auch ein richtig viel Polizeigewalt hervorgegangen gegen protestierende Menschen. Und ich glaube, ich fange einfach mal an und lese euch hier quasi diesen Teil hier vor. Der ist vom Mittwoch, dem 5. Mai und es ändert sich halt auch ständig. Die Zahlen sind auf jeden Fall schon, sie ist viel, viel, viel mehr. Colombia. Massacres continue against demonstrators. Und das habe ich hier von Avispa Media, einer unabhängigen Medienplattform. Human rights organizations in Colombia declared on Tuesday, the May 4th, that the Colombian state has declared war against the peaceful protests that have been taking place all over the country, epicentered in Cali since April 28th. The human rights organization Temblores recorded at least 31 dead protesters, 216 victims of physical violence from the police, 814 arbitrary arrests, 21 people wounded in the eyes, and 10 cases of sexual violence. They're shooting to kill at the people who are protesting. They're shooting to kill at the people crying over their dead. They're shooting to kill at the people helping the wounded. They're shooting to kill at the human rights people. They're shooting to kill at the people of Cali, said a human rights defender during a press conference held on the morning of Tuesday, May 4th, to denounce the brutal repression of demonstrators in Cali the night before. We must publicly denounce the operation that occurred in Cali yesterday, in which police used firearms and shot indiscriminately against hundreds of protesters, as well as health and human rights teams. "We must reject the military response to social protest," stated one of the representatives of the human rights organizations. According to them, at the time of the press conference, the number of people wounded, arrested, and dead from the previous night's police attack were still unknown. "We couldn't do our job. We had to protect ourselves in neighbors' houses. There's no guarantee for human rights work in these moments." The human rights defenders said there were more than 30 police officers firing directly at people. "We demand that the state take responsibility for the massacre being perpetrated in Cali." The organizations reported that there were attacks on journalists who tried to record the military operation. The house they were using for shelter was also hit. Ambulances have also been a target. Instead of solving structural problems, the government's reaction is repression, death, and criminalization, say the human rights organization. Ein Lied, das vor ein paar Protestierenden gesungen wurde. Und es geht halt überall auch der Hashtag rum: SOS Colombia, nos están matando. Also SOS Colombia, wir werden getötet. Und angesichts der hohen Todeszahl ist das ja auch überhaupt kein überraschender Hashtag. Und es ist irgendwie interessant, wie das gerade so Reise zieht, dass auch die UN etwas sagt. Und wir sind wieder an dem Punkt angekommen, wo alle anderen Regierungen jetzt auch mal was dazu sagen, dass diese Regierung jetzt aber wirklich Scheiße baut. Ja. Maybe you can hear it, but I'm just a bit sad, how everything always goes the same way. Why people can't fight to win anymore. Why it's just about staying alive. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Einige sehr positive Dinge sind natürlich auch passiert. Also abgesehen davon, dass sich die Menschen trotz der ganzen Repression auf die Straße trauen und nicht aufhören. Und nicht weggehen, sondern für sich ihre Rechte und ihren Willen einsetzen und jetzt natürlich noch mehr gegen die Regierung, hat auch Anonymous zum einen die Regierung quite nicely gehackt. Genau. Also sie haben quasi seine Senat-Webseite runtergenommen und haben E-Mails von verschiedenen Leuten geleakt und mindestens eine Militärbasis quasi auch offengelegt. Quasi als, wie sie es nennen, böse, böse Strafe für den Präsidenten Duque, wo ich nicht genau weiß, wie eins den ausspricht. Und wie sie sich natürlich immer sicher sind, we are governed by organized crime. Well, as you know, ich habe einige Probleme mit Anonymous, aber halt einige auch nicht. Weil irgendwie mag ich es schon, wie konsequent gegen Dinge dann auf einmal vorgegangen sind. Ja, dann wurde auch etwas anderes sehr Interessantes festgestellt, weshalb für mich diese Kali-Situation so wichtig ist. Und zwar wurden halt festgestellt, wie Internetdaten quasi in bestimmten Regionen des Landes genau zur Zeit des Protestes einfach runtergefahren wurden. Und das ist ja schon auch Teil der Überlegungen und der Ängste, ne? Wenn es um autoritäre Kontrolle und staatlich zentralisierte Kontrolle von Diensten der Kommunikation geht. Also, und da geht es ja nicht nur darum, dass der Staat mithört, was wir erzählen, sondern auch der Staat in der Hand hat, ob wir überhaupt kommunizieren können miteinander oder nicht. Und hier habe ich gelesen, dass es Network Data from the NetBlocks Internet Observatory confirmed the disruption of internet service in Cali, Colombia, with the incident from approximately 4:30 p.m. Tuesday local time and was ongoing as of the morning of Wednesday, 5th of May 2021. Und man sieht halt dann so ganz klare Einbrüche in im Internet quasi insgesamt in verschiedenen Providern, das ja eigentlich private Firmen sein sollten und so weiter. Und dass quasi die Netzwerkabdeckung super, super tief runtergegangen ist. Und ich kann mich halt noch an erinnern und deswegen ist mir das auch super wichtig, nochmal zu erwähnen. Hallo, liebe Freundinnen des Gefühls, dass nein, nein, der Staat nicht all diese Dinge tun kann, doch kann er. Und ich bin es halt auch leid, dass einem dann Verschwörungstheorien angehängt werden, wenn eins sagt, hey, vielleicht schalten sie einfach das Internet ab. Und wir haben es in Belarus gesehen, wir haben es wahrscheinlich in Hongkong gesehen. Und jetzt gibt es quasi handfeste Beweise dafür, dass es in Cali, in Kolumbien passiert ist. Und zwar really recent, und zwar really clearly nachweisbar. Und nicht so, irgendein shady, hazy Staat, von dem wir nicht wissen, ob es wirklich und wie es wirklich passiert ist. Aber diese Dinge sind real und diese Gefahren sind real. Und es gilt halt einfach, wenn eins für Freiheit kämpfen will, auch zu gucken, für Informationssouveränität zu kämpfen. Das heißt, eigene Plattformen zu haben, eigene Wellenlängen zu haben, eigene Möglichkeiten der Kommunikation zu haben, die außerhalb von diesen staatlich beherrschten und von Firmen beherrschten Strukturen existieren können. Und wir erinnern uns an dieses Rezept zum Aufbau von Mesh-Netzwerken zum Beispiel. Ja, und deswegen ist mir dieses Kali auch so wichtig. So traurig dieses ganze Beispiel auch ist. Und es ist mir auch wichtig, immer wieder natürlich zu zeigen, was anderswo auf der Welt so geht. Denn auch in Kolumbien geht das ganze Land und die ganze Region drumherum durch eine dritte Covid-Welle und die Zahlen sind richtig hoch. Aber angesichts dessen, was passiert, haben die Menschen eine andere Priorität gesetzt, was ich sehr bewundernswert finde. Tatsächlich sehr bewundernswert finde. Hier habe ich noch einen anderen Tweet gefunden, der zum Glück noch da ist. Ich habe bei solchen Tweets auch immer ein bisschen die Angst, dass sie nicht mehr da ist. Und wenn eins kann, ist es immer empfehlenswert, bestimmte Videos und Fotos direkt aus Twitter runterzuladen, in dem Moment, in dem sie da sind, um sie quasi irgendwo hin zu speichern und nicht sie der Zensur anheimfallen zu lassen, wie das gerade im Falle von Protesten in europäischen Staaten und in Nordamerika nämlich sehr viel schneller der Fall ist als in solchen Situationen, wo eins ja auch wieder sieht, wie die Herrschaftslinien der Welt und des Internets eben funktionieren und miteinander verknüpft sind, weil es natürlich allen unglaublich wichtig ist zu zeigen, dass der südamerikanische Staat XY wirklich schlimm dran ist. Aber sobald eins über einen anderen Staat auf dem sogenannten globalen Norden spricht, ist es irgendwie nicht mehr so ein Thema. Ja, hier ein kurzes Video, wie das Hotel La Luna in Cali in Brand gesetzt wurde. Und hier wurde quasi eben dieses, waren diese Polizeioffizierin stationiert, die eben für diese, sie nennen sich Mobile Anti-Disturbances Squadron, also die Leute, die für quasi die mobile Riot-Sicherheit zuständig sind. Also es ist wirklich sehr kurz und es gibt ein kurzes Aufflackern von der Flamme. Und eigentlich sind ja diese Bilder auch immer sehr ähnlich und die Töne auch. Hier geht es weiter mit Police Station in Siloe Commune of Cali was torched as well. Das sind auch ein weiteres 8 Sekunden Video. Man sieht eine brennende Polizeistation. Genau. Also es ist nicht so, dass die Menschen sich völlig widerstandslos diesen brutalen Morden hingegeben hätten. Eher im Gegenteil. Hier sehen wir auch Bilder von Demonstrierenden mit ähnlichen Taktiken tatsächlich, mit einer ähnlichen Reihenbildung, wie wir sie schon in Hongkong und in Chile und auch bei den Black Lives Matter Protesten gesehen haben. Also die Leute mit den Schildern, die Leute mit den Stöcken, die Leute, die werfen, die Leute mit den Kübeln. Also es ist quasi auch wieder so diese, genau, dieses interessante globale Phänomen, wie sich quasi die Protesthistorie weiterschreibt. Und ich bin auch gespannt, wie sich die Selbstorganisierungshistorie darin quasi weiterschreibt. Denn wenn es etwas gibt, was eins dem Faschismus entgegensetzen kann, dann ist es ja zum einen eben der konkrete Widerstand, das konkrete lebendig bleiben, Präsenz zeigen und faschistische oder faschistoide Elemente und Gebäude angreifen und zerstören. Und das andere ist natürlich, wie auf dem Bild und wie im Bildnis von Kali, der Aufbau einer Gemeinschaft und der Aufbau eines gemeinsamen Weise, sich in Beziehung zu setzen und Ziele zu setzen. Und somit auch der Aufbau und Gemüsegärten und so weiter, wie wir sie eigentlich auch letzten Sommer sehr schön in der autonomen Zone in Portland gesehen haben, die Chat, falls sich einige von euch noch daran erinnern. Genau, für mich hängen all diese Dinge sehr stark zusammen, nicht nur, weil sie zeitlich im Verlauf, also alle quasi eigentlich seit, ich würde sagen, seit den Ausbrüchen in Chile und vielleicht maximal zurückgehen zu den Gelbwesten, aber irgendwo zwischen Gelbwesten, Hongkong und Chile und dann einer kurzen Flaute und dann wirklich, nachdem eins sich kurz reorganisiert hat, weil diese Pandemie dazwischen gekommen ist, empfinde ich als die Aufstände weltweit als stärker und größer denn je. Aber es hängt vielleicht auch damit zusammen, dass natürlich die Regierungen zu autoritäreren geworden sind denn je. Und dass eben dieser Umbruch zu einer Technokratie und somit einer noch starreren Form der Regierung und der Beherrschung und Organisation von Menschen in Kästen, in Nationen und so weiter stattfindet, ja. Also die vielen Male, in denen ich auf einmal immer irgendwelche Daten über mich preisgeben muss, damit ich auch ja in diese vorgeformte Kachel aus Daten eingepresst werde, da ist kein Raum für mich als Kali, als Chaos. Und fürs Formen von Beziehungen und fürs Zerstören von Elementen, da ist einfach nur dieser Umriss, in den ich eingefügt werde. Und dazu gehört eben auch der Zwang meines gesunden Körpers. Quarantimes, die Nachtschau. Emanzipatorisches und Widerständisches in Zeiten der Krone. Heute Kali. Ich bin Trailer Sparks. Ihr hört das freie Senderkombinat auf 93,0 FM im Hamburger Stadtgebiet oder im Livestream auf fsk-h.org oder vielleicht hört ihr es auch einfach als Podcast, weil ihr so große Fans von dieser Sendung seid. Hello! Ich bin ja heute nicht auf meinem regulären Sendeplatz, sondern genau 1,5 Stunden später, weil ich meinen regulären Sendeplatz einem Interview mit zwei Gefährtinnen von der Parkbank und geführt durch die Rote Hilfe zur Verfügung gestellt habe. Und falls ihr jetzt diesen Podcast hört, könnt ihr euch auch dieses Interview nochmal nachanhören, auch erhältlich auf freie-radios.net, wie der Podcast hier auch. Dort geht es um Corona-Maßnahmen und die Situation von Gefangenen in diesen Zeiten. Genau, und jetzt zusammenhängend mit diesem Rowan-Aufständen, die ich vorher benannt habe. Und fällt mir dieser eine Titel ein von einem Kurzfilm, der erschienen ist. Der heißt Do Not Split. und ist aus dem Februar. Field of Vision, Do Not Split von Anders Hammer. Und es ist quasi ein Kurz-Doku-Film über die Hongkong-Proteste und filmt quasi von innen nach außen. So. Und es ist ziemlich empfehlenswert und er dauert auch nur 35 Minuten und eins kann sich den einfach auf Vimeo anschauen. Zum Glück. Told from within the heart of the Hong Kong protests, Do Not Split begins in 2019 as a proposed bill allowing the Chinese government to extradite criminal suspects to mainland China escalated protests throughout Hong Kong. Also hier sieht man vier Jugendliche mit verschiedenen Geschlechtern, die da mit einem Einkaufswagen stehen und in Vermummung und fragen, wo ist die chinesische Bank? Oh, wir müssen nach dem Weg fragen. Und ganz, ganz viel Polizei, die schon auf sie zufährt. Also schon nur der Anfang. Bietet sich sehr an. Ja. Unfolding across a year, Do Not Split captures the determination and sacrifices of the protesters, the government's backlash and the passage of the new Beijing-backed national security law. Ah ja, die Geräusche von ratternden Einkaufswagen und im Hintergrund die Polizeisirenen. Wer eins irgendwie macht das bei mir gerade so 10.000 Querassoziationen auf. Ich habe ja im letzten Jahr sehr viel, immer wieder aus sehr vielen verschiedenen Bereichen berichtet und auch bin an Informationen zu sehr vielen verschiedenen Protesten in sehr vielen verschiedenen Ländern gekommen und habe mich nach und nach in dieses Twitter-Universum ein bisschen reingefuchst, um rauszufinden, wo ich welche Informationen abgreifen kann. Und ein Twitter-Account, der mir da sehr geholfen hat, war der von Sebastian Lotzer. Und Sebastian Lotzer ist auch die Figur, die die Sun Xibing Farm mitgegründet hat und auch Autorfigur des Romans Begrabt mein Herz am Heinrichplatz, ein Roman, der mich auch sehr inspiriert hat. Und ja, jedenfalls ist das hier eine Abschiedsnachricht von dieser Figur, die ich auch aus persönlichem Interesse, weil mir die Auseinandersetzung mit Sebastian Lotzer sehr viel geholfen hat, mich sehr bestärkt hat, auch in der Einnahme einer eigenen Position in den ganzen Quarantimes, in der staatlichen Pandemie-Maßnahmen und so weiter und auch in der Abgrenzung von mir ihm gegenüber, weil ich mir nicht immer mit ihm einig war und nicht immer einig bin, aber trotzdem, dass überhaupt diese Diskursmöglichkeit für mich innerlich, also weil gesprochen haben wir nie, aber durch meine Sendung quasi es für mich diese Möglichkeit gab, diese Auseinandersetzung mit dieser Figur und diesen Gedanken zu führen. Und auch diese Heranführung, für die ich ihm sehr dankbar bin, an verschiedenste Proteste weltweit und dieses wirklich immer up-to-date sein. Deswegen ist es mir ein persönliches Anliegen, auch diesen Abschiedsbrief in aller Ehrlichkeit weiterzugeben. Erschienen auf noncopyright.com am 29. April 2021 in der Nebel. Es wird Zeit, Abschied zu nehmen. So wie einst der Sub verschwand, weil er nur eine Figur war, um etwas Ungehörtem Gehör zu verschaffen, so wird es Zeit, die Figur des Sebastian Lotzer verschwinden zu lassen. Ursprünglich erschaffen, um das, was einst die Bewegung war, nicht in dem historischen Gedächtnis der Menschen vergessen zu werden lassen, aufzuschreiben und zu bezeugen, wie viel Aufbruch, Hoffnung, Liebe und Unversöhnlichkeit mit diesem System, das unser aller Todfeind ist, es einst gegeben hat. Aus diesem Bedürfnis, das ein dringendes Anliegen des Herzens war, entstand das Buch »Begrabt mein Herz am Heinrichplatz«, dass die Überraschung des Niederschreibenden auf viel Resonanz stieß und von dem heute noch das eine oder andere Exemplar den Weg in die Hände eines hoffentlich geneigten Lesers oder Leserin findet. Dazu kurz, ich habe das letztes Jahr, also pünktlich zum Ausbruch der Pandemie, zum Geburtstag geschenkt gekriegt von einer sehr lieben Freund-X-Person. Und deswegen ist es mir natürlich ein umso lieberes Buch. Später war es mir ein Anliegen, aus der menschlichen Nähe zu den Brothers and Sisters in Arms, aus dem geteilten Antagonismus, aus tiefster Zuneigung, trotz aller politischer Differenzen in »Die schönste Jugend ist gefangen«, von all dem zu erzählen aus meiner Perspektive, die eine Perspektive eines Liebenden, nicht eines unmittelbar Beteiligten war. Auch zu erinnern an die Brüder- und Schwesternschaft mit den palästinensischen Genossinnen, die vor dem Hintergrund der Geschichte dieses Landes notwendigerweise eine Geschichte voller Brüche und nicht auflösbaren Widersprüchen war. Eigentlich war es nie geplant, diese Figur des Sebastian Lotzers öffentlich auftreten zu lassen. Trotzdem habe ich mich den wiederholten Bitten von GenossInnen und auch meiner sehr geschätzten Verlegerin von Bahö Books schließlich nicht ganz versagen können. Und so gab es die eine oder andere Lesung, die ich im Nachhinein nicht bereut habe, weil ich dort auf viele junge Menschen gestoßen bin, die neugierig und offen waren, die so viele Fragen hatten und von denen so viele so voller Verzweiflung waren, ob der Zustände in den Binnenstrukturen der radikalen Linken. Ich konnte ihren Schmerz und ihre Hoffnungslosigkeit spüren, konnte ihnen so wenig Antwort geben auf ihre berechtigten Fragen und mir wurde da vielleicht erst bewusst, wie privilegiert wir gewesen waren, einfach in diese Epoche der Zeit der generellen Revolte hineingeworfen geworden zu sein, einer Zeit, in der nichts selbstverständlich erschien, als einen Stein aufzuheben und zu werfen, einer Zeit, in der es Raum für unsere Wut und unsere Trauer gab, eine Zeit, in der wir uns selten ohnmächtig fühlen mussten. Ich werde nie vergessen, wie der Kurfürstendamm in Scherben fiel, als in den besetzten Häusern Westberlins die Nachricht die Runde machte, Sigurd Debus sei im Hungerstreik der politischen Gefangenen zu Tode gekommen. Ich werde nicht vergessen, wie die Wut explodierte, als Klaus-Jürgen Rattay bei der Räumung von 8 besetzten Häusern von einem Schlägertrupp der Bullen gejagt und unter einen Bus geriet und starb. Ich sehe sie noch deutlich vor mir, diese Handvoll Leute, die in Maaßenstraße auf der Stelle kehrt machten, als sie gewahrten, dass ein Demonstrant in die Hände der Bullen gefallen war und sich gegen eine ganze Hundertschaft stellten und diese in die Flucht schlugen und den Genossen befreiten. Ich werde aber auch die Nacht in Rostock-Lichtenhagen nicht vergessen, als wir verzweifelt versuchten, mit einigen Leuten zum Sonnenblumenhaus zu gelangen, das schon in Flammen stand und in Dutzende Menschen gefangen waren. Vielleicht die schlimmste Nacht meines Lebens. All das zu erzählen, sich zu erinnern und zu berichten, war und ist richtig und notwendig. Ja, das war mein Telefon. Genau, ich sitze hier in einem Garten, mitten in der Stadt, wie eins vielleicht hört, während ich all das aufnehme gerade. Und ich bin nicht der Typ, der so tut, als hätte ich kein Leben außerhalb dieser Sendung. Deswegen ist es auch okay, dass eins hört, wie mein Telefon klingelt. Und auch, dass sich meine Emotionalität leicht verändert hat. Vielleicht die schlimmste Nacht meines Lebens. Also in Rostock-Lichtenhagen war Sebastian Lotzer gerade. All das zu erzählen, sich zu erinnern und zu berichten war und ist richtig und notwendig. Aus der nie beabsichtigten Popularität der Figur des Sebastian Lotzer, die mir in den Schoß gefallen war, obwohl ich doch um jeden Preis meine Anonymität wahren wollte, ergaben sich nun Probleme, aber auch Chancen. Es gelang mir, meine Anonymität weitgehend zu bewahren. Zwar gibt es zumindest in Berlin nun einige Menschen, die mein Gesicht mit der Figur verbinden, andererseits ist der Kreis aber überschaubar und ich laufe nicht Gefahr, so zu enden wie andere, die aus nicht den unbedingt edelsten Motiven mit ihrer radikalen Vergangenheit hausieren gehen und sich ohne zu zögern auch bürgerlichen Medien als Stichwortgeber andienen. Andererseits war es mir möglich, mit dem, was ich eh schon auch all die Jahrzehnte machte, also politische Texte zu schreiben und zu übersetzen, mehr Menschen zu erreichen. Und so funktioniert es leider, mehr Aufmerksamkeit für mehr wichtige politische Positionen zu erreichen. Was immer bleibt, ist der Fluch der guten Tat. Störten sich an meinen geschichtlichen Ausführungen nur selten Menschen, gab es nur die eine oder andere Anmerkung, dass etwas anders erinnert wurde oder am Stil des Niedergeschriebenen, so nahmen die politischen Angriffe zu, je weiter ich mich als Figur Sebastian Lotzer ins tagesaktuelle Geschehen einbrachte. Bis vor einiger Zeit war all das kein wirkliches Problem. Die politischen Auseinandersetzungen waren teilweise hart. Sie mussten es auch sein angesichts der katastrophalen Entwicklung, die die radikale Linke in diesem Land genommen hat. Auch auf Twitter gab es heftige verbale Schlagabtausche. Mal wurde sich gegenseitig geblockt, dann die Blockierung wieder aufgehoben, weil Mensch letztendlich doch an den politischen Positionen der anderen interessiert war. Aber Corona, oder besser die gesellschaftliche Antwort darauf, hat vieles grundsätzlich verändert. Über die Permanenz des Ausnahmezustandes, über die Dystopie, in der wir uns alle nun wiederfinden, soll an dieser Stelle nicht erneut geredet werden. Jeder Irr, der mit offenen Augen durch die Welt geht, kann all das sehen. Meine Erfahrung ist, dass es sogar von den einfachen Leuten an dieser Stelle weitaus mehr Begrifflichkeit von der realen Situation gibt als in der politischen Linken. Wovon aber zu reden wäre, ist das Versagen der radikalen Linken in dieser historischen Situation. Es machte mich fassungslos, wer alles kritiklos Verlautbarungen von staatlichen Stellen und Institutionen wiedergab, ohne erst einmal Luft zu holen und die Informationen zu überprüfen. Vielleicht könnte Mensch dies mit der ersten Panik entschuldigen, in die viele Menschen gefallen sind und die ja auch das Ziel der staatlichen Informationspolitik war, wie Mensch den berüchtigten geleakten Paper der BMI entnehmen kann. Aber die jetzige Situation, mehr als ein Jahr später, weist darauf hin, dass wir es mit einem anderen strukturellen Problem in der radikalen Linken zu tun haben. Also machte ich mich damals im Frühjahr 2020 auf die Suche. Während ich hierzulande nichts Gescheites zu der ganzen Angelegenheit finden konnte, wurde ich bei den französischen und italienischen Gefährtinnen fündig. Ich fand kluge, schöne, verzweifelte Texte des Wumin-Kollektivs, tiefschürfende Analysen von Franco Bifo Berardi, ich entdeckte Agamben und viele, viele andere. Ich habe sie alle übersetzt. Die meisten finden sich in den Pandemie-Kriegstagebüchern wieder, die ich auf Non-Copyright veröffentlicht habe. Ich fand genau jene Fragestellungen wieder, die auch mich beschäftigten. Warum zum Beispiel hat das Virus in einigen Regionen in Norditalien so gewütet und was beabsichtigt das System für einen Gewinn aus der Situation zu schlagen? Da es damals so wenige kritische Stimmen gab, haben auch die Figuren aus den Anfängen der Querdenkenbewegung, die damals noch nicht so hieß, Beiträge von mir übernommen, wogegen ich mich auf entschiedenste verwehrt und klargestellt habe, dass ich ihnen ein paar proletarische Maulschellen andienen werde, sollten sie mir jemals über den Weg laufen. Seitdem ist viel Zeit vergangen, aber es hat sich nicht wirklich etwas bewegt. Mittlerweile haben wir fast bundesweit nächtliche Ausgangssperren, was nur einige hundert Linke auf die Straßen treibt. Zehntausende von Menschen sind in den Alten- und Pflegeeinrichtungen hierzulande gestorben. Viele wären noch am Leben, wenn die Zeit genutzt worden wäre, für diese Einrichtungen Schutzkonzepte zum Beispiel mit engmaschigen Testungen zu organisieren. Niemand musste für dieses Versagen politische Verantwortung übernehmen. Es gibt keine Linke, die diese Verantwortlichen benennt und vor sich hertreibt. Stattdessen erleben wir Glaubenskriege, in denen abweichende Meinungen diffamiert und denunziert werden. Eigentlich sinnvolle Überlegungen und Handlungsvorschläge werden mit Pathos aufgeladen und in keiner Weise praktiziert und angeordnet, die sie ad absurdum führen. So sinnvoll es ist, zum Beispiel in Krankenhäusern oder im Gedränge im ÖPNV Masken zu tragen, so überflüssig wie schädlich ist es, Menschen dazu zu zwingen, sie zum Beispiel beim Sporttreiben an der frischen Luft anzulegen. Es gibt in dieser Situation nicht die eine Wahrheit. Es lassen sich zu den meisten Behauptungen Studien finden, die die eigene Position untermauern. Und ich bin immer wieder erneut überrascht, wie viele Linke einfach bestimmte Behauptungen, dieses und jenes müsse jetzt angeordnet und durchgesetzt werden, einfach übernehmen und dann vorneweg marschieren. Im Frühjahr 2020 durfte man in Berlin nicht mal alleine auf einer Bank im Park sitzen. Überall waren Bullen, die das überwacht haben. Was für eine Verdrängungskultur muss Mensch verinnerlicht haben, um das vergessen zu können? Ja, danke dafür. It's true, man. Wenn es nicht mehr möglich ist, in linken Diskursen philosophische Fragen zu stellen, ja, auch zu dem, was diese Verhüllung mit uns macht, was der Verlust des Gesichtes emotional, politisch und gesellschaftlich bedeutet. Wenn es nicht mehr möglich ist, die Maßnahmen, die dieser Staat anordnet, in Frage zu stellen, wenn ein kritisches Hinterfragen damit beantwortet wird, die Fragesteller in die Nähe von Faschisten zu stellen oder sie gleich zu selbigen zu erklären, dann muss der Bruch mit diesen Fraktionen der Linken für endgültig erklärt werden. Womit wir an der Stelle angelangt sind, um den Kreis langsam zu schließen. In der Frage, wie die Diskussion unter den antagonistischen Splittern hierzulande weiter vorangetrieben werden, wie ein Bündnis mit den rebellischen Strukturen des Surplusproletariats geschmiedet werden kann, erscheint mir das Weiterexistieren der Figur eines Sebastian Lotzers hinderlich zu sein. Ein einfach weiter so machen würde vielleicht naheliegen und etwas heroisch erscheinen, aber wäre ein Fehler des Egos, weil dies es den Verfechtern der reinen Lehre ermöglichen würde, den entscheidenden Fragen auszuweichen, indem sie den zutiefst politischen und philosophischen Konflikt personalisieren. Es würde die denunzinatorischen Strategien bedienen, die darauf abzielen, dass alles so bleibt, wie es ist, weil die Fragestellung nach der eigenen politischen Bedeutungslosigkeit zu schmerzhaft ist, um sie aufkommen zu lassen. Alles muss anders werden. Alles muss anders werden. Das Sprechen von der Begrenztheit der Zeit, die uns angesichts der Klimakatastrophe noch bleibt, ist kein apokalyptisches Geschwafel, sondern bittere Realität. So vieles ist schon unersetzbar verloren gegangen. Die Erderwärmung wird aber Millionen von Menschen das Leben kosten. Aus Liebe zum Leben muss aufs Dringlichste ein aufständischer Prozess vorangetrieben werden. Unsere Kräfte in der Metropole sind schwach. Ich glaube, damit meint er Berlin. Daran hat sich nichts geändert. Oder Europa? Ich habe keine Ahnung. Wir sind nur noch bedeutungsloser geworden. Hier bin ich so, das ist kommunistische Überforderung. Aber über Nacht kann sich alles ändern. Die Bewegung der Gilets Jaunes hat uns eine Vorstellung davon vermittelt, was möglich ist, wenn all die unterdrückte Wut sich findet, organisiert und entlädt. Die intensivsten Kämpfe unserer Zeit stehen an einem Abgrund und kehren dann um. Weiterzugehen würde bedeuten, ins Unbekannte zu springen. Niemand will der Erste sein, der springt, um zu sehen, ob er Neuland entdeckt oder sich einfach im freien Land, im freien Fall wiederfindet. Wir wissen noch nicht, wie schließlich eine Situation geschaffen wird, die jedes Umkehren unmöglich macht und in der die Bedingungen selbst schreien. Hic Rhodus, hic salta. Schreiben jüngst einige Gefährtinnen in Thesis on the Sudan Commune, die ich gerade für die nächste Ausgabe des Sun Shi Bingfa übersetzt habe. Ja, dort stehen wir. Am Abgrund. Springen oder nicht? Die alte Frage. Die alte Angst. Der olle Lotzer wird sich mit euch weiter dieser Frage stellen, aber nicht mehr als Lotzer. Ich möchte mich bedanken. Bei allen, die sich mit mir aufrichtig gestritten haben. Bei denen, die sich trotz grundlegender unterschiedlicher politischer Ansichten mit mir ausgetauscht haben. Bei allen, die mir geholfen haben, mit meinen Handicaps betreffend Technik klarzukommen. Bei allen, die mir zugehört haben oder mir einen Teil ihrer Geschichte erzählt haben. Bei allen, die mit mir gekämpft und getrunken haben. Bei allen, die mich umarmt haben, auch wenn dies viel zu häufig nur gedanklich möglich war. Bei den vielen, deren Texten ich lektorieren oder übersetzen durfte. Ich hoffe, ich bin eurer Arbeit annähernd gerecht geworden. Bei allen, für die ich schreiben durfte, ganz besonders Achim und meinen Verlegern, bei allen, die meine Bücher gelesen haben und vielleicht sogar mit mir darüber diskutiert haben, bei allen, die mir immer wieder Mut gemacht haben, bei all den GenossInnen, ohne die ich dieses Schreiben niemals zustande gebracht hätte. Sebastian Lotzer verabschiedet sich, aber ich werde weiter bei und mit euch sein, für euch übersetzen und schreiben, mit euch auf den Straßen unterwegs sein. Ein letztes Mal, Sebastian Lotzer, Berlin, der 29. April 2021. Auch ich bedanke mich, und zwar bei Sebastian Lotzer und dem, was nicht mehr von ihm übrig ist, für die spannenden Auseinandersetzungen und auch für diesen wunderschönen und sehr, sehr treffenden Text, der mir Hoffnung gibt und mich an den Kampf und das Feuer erinnert, in uns allen. Kali, das Ego, dem Kopf abschlagen. Nun, wir hören immer noch Quarantimes, die Nachtschau, emanzipatorisches und widerständiges in Zeiten der Krone. Heute Kali. Ich bin Trailer Sparks, ihr hört das freie Senderkombinat auf 93,0 FM im Hamburger Stadtgebiet oder auf fsk-h.org im Livestream. Zum morgigen 8. Mai vielleicht noch eine weitere kurze Meldung hier von der neuesten Ausgabe der Kanaille, einem Magazin mit Beiträgen für die Umwälzung aller Verhältnisse mit dem Titel Bundeswehr im Innern, Schnutzpiep egal oder was? Und ich habe schon einmal kurz über diese Bundeswehr im Innern-Thematik berichtet vor ein paar Monaten, aber sie lässt mich einfach nicht los, denn sie ist für mich ein Zeichen der zunehmenden autoritären Verschiebung, die gerade stattfindet. Covid-19 macht es möglich, dass ungefragt nun das deutsche Militär, die Bundeswehr, Einsätze im großen Maßstab im Inneren durchführt. Anfang 2020 gab es ein Kontingent an 15.000 Soldatinnen, die im November 2020 auf 20.000 aufgestockt wurden. Im Moment sind ca. 7.000 SoldatInnen in den Schichtdiensten in Gesundheitsämtern mit Kontaktnachverfolgung, Telefondienst, Verwaltungstätigkeiten und weitere 2.000 in Teststationen, in 30 zivilen Krankenhäusern, vereinzelt in Altenheimen und weiterhin in den Lagerungen und Logistik zur Verteilung von Masken, Schutzkleidung, Desinfektionsmitteln und weiteren medizinischen Produkten beschäftigt. Weitere Aufstockungen sind für die Impfzentren geplant. Warum also die Bundeswehr ins Gesundheitsamt und jetzt auch noch in die Impfzentren? Eine Truppe, die nicht dafür ausgebildet wird, in angeblichen Friedenszeiten zu agieren, sondern eine Truppe, die abgrundtief mörderisch unterwegs ist. Als gehorsames Instrument des Vorgesetzten schießen oder drücken sie Knöpfe, kontrollieren und besetzen den Soldatinnen Gebiete in der ganzen Welt. Beim Militär zeigt sich die höchste Form des Gehorsams und somit das Aussetzen vom Selberdenken. Wenn die Bundeswehr in pandemischen Zeiten im Inneren mit einem Knicks empfangen wird, stehen wir einem militarisierenden Denken und Agieren hilfreich zur Seite. Was sich in den zivilen Ämtern abspielt, schleicht sich auch auf den Straßen und in unsere Köpfe ein. Das schon verunglimpfte Wort Solidarität wird nicht nur mit einem vermeintlichen Wir, das die Überschüssigen, die in einem kapitalistischen, ausbeuterischen System produziert werden, ausschließt, sondern mit einem höchstmörderischen System in Verbindung gebracht. Nach dem Nationalsozialismus wurde in den 50er Jahren von einer emanzipatorischen Bewegung zu Recht keine Wiederbewaffnung des deutschen Militärs gefordert. Dem Grundgesetz nach wurde ein Zusammenwirken von polizeilichen und militärischen Aufgaben im Inneren und die Bundeswehr im Auslandseinsatz ausgeschlossen. Seit dem Ende des Ost-West-Konflikts wird dies durch Auslandseinsätze und Katastrophenschutz mehr und mehr ausgehebelt. Hier kommt nun die schon seit Anfang 2000 geplante zivil-militärische Zusammenarbeit in Deutschland ins Spiel oder die Auslagerung von staatlichen und militärischen Aufgaben an private Unternehmen PPP, kurz für Private-Public Partnership. Während gleichzeitig Milliarden von Geldern unsinnig in die Bundeswehr gepumpt werden, bekommen beispielsweise Organisationen wie das Technische Hilfswerk nicht mehr die gleichen materiellen Ressourcen, Know-how und Technik für den Katastrophenschutz wie die Bundeswehr. So wird das THW gezwungen, mit der Bundeswehr zusammenzuarbeiten. Außerdem wurde das Gesundheitssystem im letzten Jahrzehnt privatisiert, was einen enormen Stellenabbau zur Folge hatte und in Corona-Zeiten nun zu einem Mangel nicht von Intensivbetten, sondern deren Betreuung führte. So muss nun das Gesundheitsamt keine großartigen Erklärungen geben, warum wir denn in einem der reichsten Länder dieser Welt eine Krise im Gesundheitswesen haben. Um den guten Willen vorgaukeln, setzt man gleich ein paar Bundeswehrsoldatinnen ein, um gar nicht in die Verlegenheit zu kommen, auch für die Zukunft den Ausverkauf unserer Gesundheit an private wirtschaftliche Unternehmungen zu erklären. Ich bin mir höchst sicher, dass es genügend solidarische Menschen gäbe, die sich auch ins Gesundheitsamt oder Impfzentrum stellen würden, was für das Geld, was ein Bundeswehrsoldat kassiert, eigentlich zum Morden. Aber nun gerade mal zum Testen. Testen! Ja, das ist gut. Aber hier wird die Akzeptanz zum Militär ausgetestet oder die Gewohnheit an militarisierendem Denken ausprobiert. Nun stellt sich die Frage, an welchen Punkten können wir uns autonom oder freiheitlich entscheiden oder Gedanken Taten folgen lassen, was, wer und wie wir uns schützen wollen, auch in Pandemiezeiten. Wer hat welche Bedürfnisse? Wie können diese organisiert werden in den jeweiligen personellen und freundes- oder familiären Zusammenhängen? Was ist uns nun lieber? Ein Einsatz von Militär im Inneren oder ein solidarisches Miteinander in schlechten Zeiten, in Katastrophenzeiten. Für das Letztere müssen wir kämpfen, für unsere Selbstbestimmung und für den Aufbau von gegenseitiger Hilfe, fernab von militarisierten und autoritären Formationen.